Ja, manchmal ist es ja nicht einfach, Facharzttermine zu bekommen. Und vielleicht kannst du da ein Lied von singen, welche Erfahrungen du da gemacht hast, braucht man jetzt nicht vertiefen. Aber bei mir in der Gegend, wo ich groß geworden bin, da wurde eine neue Hautarztpraxis eingeführt. Und schon vor der Sprechstunde hatte sich eine riesige Schlange gebildet. Also wo klar war, jetzt muss man hier stundenlang warten. Und die Leute standen und warteten. Und dann kam ein Freund von mir an, sah diese Schlange mit Entsetzen und lief an der Schlange vorbei nach vorne. Die Leute waren empört. Das geht aber nicht. Wir mussten auch anstehen, hinten anstellen und so weiter. Ja, man muss dir vorstellen, wie es dir ergangen wäre. Und dann drehte sich mein Freund zu den Leuten um und sagte, wenn ich jetzt nicht reingehe, wird keiner behandelt. Ich bin nämlich der neue Arzt. War natürlich ein bisschen peinlich, ja, weil man den Arzt vorher angeschimpft hat und dann von ihm behandelt werden möchte. Aber ja, so kann das ja manchmal sein. Wer gibt dem das Recht, einfach da an dieser Schlange vorbeizumarschieren und gleich ohne zu warten da in die Arztpraxis zu gehen? Wer gibt ihm das Recht dazu? Ja, sein Arztausweis, ja, er kann sich ausweisen. Ich habe hier das Recht und es wäre auch vom Nachteil für alle Wartenden, stellt euch mal vor, der hätte sich auch hinten angestellt, nicht auszudenken, wie das ausgegangen wäre. So, also wer gibt ihm das Recht? Und auf diese Begebenheit bin ich gekommen, als ich mich mit dem heutigen Predigttext beschäftigt habe. Weil da gibt's auch diese Frage, die im Raum steht, wer gibt eigentlich demjenigen, der da etwas tut, wer gibt dem das Recht, das so zu machen? Und der hat keinen Arztausweis. Ihr ahnt schon, um wen es geht. Es geht um Jesus und wir schauen uns das an im Markus-Evangelium, im Markus Kapitel 11, die Verse 27 bis Kapitel 12, Vers 12. Und sie kommen, also Jesus mit seinen Jüngern, wieder nach Jerusalem. Ja, das war ja die Zeit, die letzte Woche, wo der Herr Jesus in Jerusalem unterwegs ist, die Woche, wo er leiden und sterben wird am Kreuz von Golgatha, die Woche, wo er dann auferstehen wird. Diese Woche ist angebrochen. Eine sehr, sehr wichtige Woche, die wichtigste Woche dieser Weltgeschichte. Und sie kommen wieder nach Jerusalem. Und als er in dem Tempel umherging, Jesus, kommen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagten zu ihm, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Also wer gibt dir das Recht dazu? Weise dich bitte aus. Das darf man ja nicht einfach machen. Warum machst du das? Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch auch ein Wort fragen. Antwortet mir. Und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten miteinander und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt, dem Johannes? Sollen wir aber sagen von Menschen? Sie fürchteten die Volksmenge, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet sei. Und sie antworteten und sagten zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Und dann erzählt er ein Gleichnis. Ja, wir haben heute schon ein Gleichnis gehört vom verlorenen Sohn. Jetzt erzählt der Herr Jesus ein anderes Gleichnis. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog und baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern etwas von den Früchten des Weinbergs zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen und den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Einen geliebten Sohn. Den sandte er als letztes zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin gesprochen hatte, und sie ließen ihn und gingen davon. Also als erstes haben wir so eine Diskussion unter Rabbis, unter Gelehrten sozusagen. Und dann haben wir ein Gleichnis, was der Herr Jesus erzählt. Und am Anfang geht es um die Frage, Jesus, du hast Vollmacht. Du darfst das, was du machst. Und dann sehen wir ein Gleichnis, da geht es um die Geduld Gottes. Ja, wir haben heute schon viel von Gott gehört, dass er ein Gott ist, der aufhilft. Ein Gott voller Liebe und ein Gott, der voller Geduld ist, voller Geduld mit den Menschen. Und dann sehen wir einen ganz wichtigen Stein in dem Text. Das ist der Eckstein, der wichtigste Stein eines Hauses, Grundlage für alles. Und das ist auch der Herr Jesus. Aber schauen wir mal das so ein bisschen durch, wie das hier berichtet ist. Es ist ja einiges passiert mit Jesus. Einiges schon passiert, sind erst ein paar Stunden, ein paar Tage vergangen. Der Herr Jesus ist in Jerusalem hineingekommen, davon haben wir gehört. Und er wurde da als König begrüßt, politisch extrem brisant. Ja, denn Jesus war ja nicht der König. Jedenfalls nicht der, der von den Leuten als König akzeptiert worden ist. Es gab ja andere Könige, die Römer hatten das Land besetzt eigentlich, hatte der Kaiser das letzte Wort. Der hatte das zu sagen. So, dann kommt Jesus und geht in den Tempel und macht eine Tempelreinigung. Wir hatten das angeschaut, er unterbricht den ganzen Tempeldienst und unterbricht das Opfer und so weiter, schmeißt die ganzen Händler da raus und so weiter und Wer gibt dem das Recht, das zu machen? Und dann geht der Herr Jesus umher im Tempel und lehrt die Leute, das hat er hier gerade gemacht im Text, ist umhergegangen im Tempel. Er lehrt den Leuten, er sagt ihnen etwas von Gott, aber sein Beruf in alle Ehren, ja, der Herr Jesus, der war Handwerker und das ist ein ehrenwerter Beruf, aber der war jetzt nicht ordiniert als Theologe und als einer, der die Leute so belehren darf und der nimmt sich das einfach jetzt so raus, mit welchen Rechten, ja, und da kommen Leute von, das sehen wir hier, die haben drei verschiedene Hintergründe, Vers 27, die Hohenpriester, ja, also die zuständig waren für den Tempel, für den Ablauf der Opfer und so weiter. Dann kommen die Schriftgelehrten, die Theologen, die sich gut auskannten in der Bibel. Und dann kommen die Ältesten, das waren die Leute, die anerkannt waren im Volk und so weiter. Das war auch die Gruppe, die sozusagen das Parlament in Israel bildete, den Hohen Rat. Und Vertreter von diesem Hohen Rat, der Name sagt es schon, ja, die kommen dann zu Jesus und fragen ihn, wer gibt dir das Recht? Wer erlaubt dir das? Wer gibt dir das Recht, hier so zu handeln? Sie hatten eigentlich das Recht, ja. Sie waren ja vom Hohen Rat, sie waren Priester, sie waren Schriftgelehrter, sie waren anerkannt durch jahrelange Arbeit und sind dann Älteste geworden im Volk. Also anerkannte Leute kommen jetzt zu ihm und sagen, was hast du uns bitte hier eigentlich zu sagen? Und das ist ja eine Frage, die bis heute interessant ist. Was hat Jesus uns eigentlich zu sagen? Und bis heute gibt es da unterschiedliche Positionen. Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, wenn Jesus etwas zu sagen hat, dann ist das ja von dem Schöpfer. Dann ist doch das von demjenigen, der sich jedes Leben ausgedacht hat. Jedes Kind, jeder Mensch kommt von ihm. Also der Schöpfer. Und dann ist doch klar, dass er auch das Recht hat, etwas zu sagen und sogar zu bestimmen und nicht nur im Tempel, sondern überall. Und dann gibt's Menschen, Rachel hat mir erzählt, sie war neulich an einem Würstelstand und hat mit jemand, die kam dann irgendwie auf dieses Thema, was ist der wichtigste Mensch so im Leben für einen? Ja? Und dann sagte ihr Gegenüber, ich. Ja, ich. Ja, und das kann man auch antworten, sagen, ja, ich bin das Wichtigste. Und dann hat Rachel das Gespräch so ein bisschen auf Gott führen wollen, aber Gott war für ihn so ein bisschen Energie. So Energie, ja, es gibt Energie und so weiter, ja. Aber bei Energie ist es so, die hat nicht so in das Leben hineinzureden, ja. Wenn man an Jesus glaubt, denkt er, ist von Gott, dann... Wir haben das ja vorhin in dem Lied gesungen, ja. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus, ja. Und Jesus heißt ja, Gott rettet und Christus und Herr, einer, der hineinreden kann in das Leben. Aber wenn man das nicht glaubt, da braucht man irgendwie Ersatz. Das könnte ich sein, das könnte Energie sein, ja. Und da darf man aber trotzdem selber alles festlegen, wenn Energie da ist, die kann man einfach anzapfen. Okay, also der Herr Jesus kommt schon hin mit einem großen Anspruch, ja, sonst hätten die ihn diese Frage auch nicht gestellt. Jesus lässt sich als König begrüßen, er zeigt sich als Herr des Tempels, er kommt also mit einem großen Anspruch daher und die Frage ist, wer erlaubt dir das? Ja, und in gelehrten Gesprächen war es durchaus so üblich, dass man auch mit Gegenfragen reagieren konnte. Das war also nicht so unüblich, dass man erstmal, um das Gespräch zu vertiefen, eine Gegenfrage gestellt hat. Und Jesus stellt eine Frage, die die Hörer in eine schwierige Situation bringt, weil sie die nicht beantworten können. Ja, schaut, Jesus sagt, Vers 29, ich will euch auch ein Wort fragen, antwortet mir. Und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? So, und jetzt geht's ganz wieder zurück am Anfang ins Markus-Evangelium. Ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, da haben wir gelesen von Johannes dem Täufer. Und da war die Frage, dieser Johannes der Täufer, ist der von Gott gesandt? Oder ist das ein ganz normaler Mensch, vielleicht ein charismatischer Mensch, der die Leute beeindrucken kann oder so, aber einfach nur ein Mensch. Oder im Auftrag Gottes unterwegs. Und wir lesen von diesem Johannes, wie er am Anfang des Johannes, des Markus-Evangeliums, wie er da gepredigt hat. In Kapitel 1, Vers 4 und Vers 5. Johannes trat auf, also Johannes der Täufer, und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Das war eine Massenbewegung damals bei Johannes. Da haben viele Menschen haben gespürt, das, was der sagt, hat mit Gott zu tun. Und die hatten eine Sehnsucht, die wollten, wie der verlorene Sohn zum Vater gekommen ist, so wollten die wieder zurück zu Gott. Normalerweise war der Tempel der Ort, wo es um Schuldvergebung ging. Normalerweise war der Tempel der Ort, wo man gesagt hat, da kommt man in Beziehung mit Gott. Die Leute, die aber hier vorgestellt werden, die Verantwortlichen, die Leiter, die Priester, die hatten selber ganz wenig Kontakt mit Gott. Und Leute spürten, dieser Johannes, der da nicht direkt am Tempel ist, sondern man musste schon eine Weile gehen, der da am Jordanfluss ist, der hat uns was von Gott zu sagen. Und es war auf einmal eine tiefe Sehnsucht, mit Gott möchte ich in einer guten Beziehung sein. Er ist derjenige, der Sünden vergibt, der neues Leben schenkt. Und viele sind hinausgegangen, haben ihre Sünden bekannt und sich taufen lassen von Johannes, dem Täufer. Und davon waren auch zur Zeit, wo dann der Herr Jesus hier im Tempel war, viele Menschen überzeugt. Die haben gesagt, ja, Johannes, das wird wirklich ein echter Prophet gewesen sein. Gott hat ihn gesandt. Und der hatte auch eine andere Botschaft. Der hat nicht nur gepredigt, wie man mit Gott in Beziehung kommen kann, sondern der hatte noch etwas viel Größeres, wer das noch viel besser bringen kann. Nämlich, wir lesen das in Markus 1, Vers 7 und 8. Da lesen wir, und Johannes predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihn gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und da kündigt Johannes der Täufer, kündigt den Herrn Jesus an und zeigt auf ihn, ja, in dieser Vorgeschichte sozusagen im Markus-Evangelium. Es gibt einen berühmten Altar, Isenheimer Altar, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Da sind Gemälde, die sind im Jahr 1512 bis 1516 gemalt worden. Und da wird auch Johannes der Täufer sehr gezeigt. Vielleicht können wir mal dieses Bild sehen. Ja? Johannes der Täufer, der hat eine Bibel in der Hand auf der einen Seite. Und dann zeigt er, und der Zeigefinger, der ist sehr, sehr groß, ja, mehr als gewöhnlich. Der zeigt auf Jesus Christus. Vielleicht können wir das nächste Bild sehen, dieses volle Bild. Der zeigt auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, der gekommen ist in diese Welt. Und Johannes der Täufer sagt es mal, siehe, das ist das Lamm Gottes, der Herr Jesus, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, und das war etwas, wo der Johannes sich riesig gefreut hat. Jetzt ist dieser Retter da. Und er hat wie kein anderer auf Jesus als Retter hingewiesen. So, jetzt wird die Frage nämlich peinlich, die da die Gelehrten stellen. Die fragen nämlich, Jesus fragt, war Johannes der Täufer von Gott beauftragt? Wenn sie jetzt sagen, ja, dann müssten sie eigentlich auch sagen, das, was er gesagt hat, das war auch von Gott gemeint. Wenn also Johannes der Täufer auf Jesus hingewiesen hat und gesagt hat, der ist stärker und der kommt und der wird euch mit Heiligen Geist erfüllen und so weiter, dann hätten sie das anerkennen müssen. Wollen sie nicht. Ja, das steht für sie fest. Das wollen sie nicht, weil sie haben das Sagen. Sie wollen weiter bestimmen, wo es lang geht im Tempel und wie da alles läuft und zu geschehen hat. Sie wollen das sagen. Das wollen sie nicht. Aber jetzt wird's taktisch. Sie sagen nämlich, wenn wir aber sagen, Vers 32, von Menschen, dann ist auch schlecht. Warum? Denn sie fürchteten die Volksmenge. Ja, da waren ja Massen Leute ringsherum und alle waren davon überzeugt, Johannes der Täufer, der muss ein Prophet gewesen sein. Und manchmal ist es so, man weiß es besser. Also eigentlich hätten sie diese Frage beantworten können. Sie hätten sagen können, ja, der war von Gott. Sie hätten auch sagen können, unserer Meinung nach war der mehr von Menschen. Diese Aussage, wir wissen es nicht, ist ein Ausweichen. Ein Ausweichen. Ja, das gibt's bis heute, dieses Ausweichen, ja. Manchmal steht man vor einer Entscheidung. Ja, soll ich jetzt da lang gehen und da lang gehen? Und dann die Antwort, die ausweichende Antwort. Und die bringen sie jetzt, ja. Und Jesus sagt dann, okay, in so einem gelehrten Gespräch, wenn ihr diese Frage nicht beantwortet, dann sag ich euch jetzt auch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Ja, und sie wissen ganz genau, Johannes hat Jesus bestätigt und die Bevölkerung, die wissen das auch. Ja, es wird sogar dann deutlich, Jesus erzählt deshalb extra dann auch das nachfolgende Gleichnis. Und manchmal verstehen Leute nicht, um was es geht bei Gleichnissen und so weiter, lesen wir das ganz oft. Aber hier lesen wir, in Vers 12, sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin gesprochen hatte. Also der Jesus erzählt ein Gleichnis, um etwas deutlich zu machen. Und das war aus der Lebenssituation vieler in Israel. Er erzählt nämlich ein Gleichnis vom Weinberg. Und Weinberge gab es da sehr viele. Und das war viel, ich kenne mich da nicht so aus, aber das war sehr viel Arbeit, das alles so zu machen und Türme zu bauen und Schutzmauern und so weiter und alles zu pflanzen. Jedenfalls gab es da einen Eigentümer. Und der muss sehr reich gewesen sein, ja, dass der dann einfach das Pächtern anderen Weingärtnern abgibt und ihnen die Verantwortung abgibt, kümmert euch um diesen Weinberg. Und immer mal, wenn er wiederkommt oder Knechte von ihm, dann verlangt er natürlich einige dieser Früchte, die da entstanden sind. Aber die Pächter hatten relativ viel Freiheiten. Also stell dir mal vor, du machst einen längeren Urlaub. Ja, und du hast eine tolle Wohnung und du weißt, ah, da gibt's einen, der möchte Wien mal anschauen, ein bisschen, stelle ich doch mal meine Wohnung zur Verfügung, so reich ist der nicht und so weiter. Und die Blumen kann er gießen, aber der muss jetzt nichts zahlen oder so, du bist ja ein großzügiger Typ. So, also, du stellst deine Wohnung zur Verfügung. Und dann kommst du wieder und dann stellst du fest, was ist denn hier alles passiert? Die Möbel rausgeschmissen, alles ganz anders eingerichtet, aber so schrecklich, wie du es dir nur vorstellen kannst. Die Blumen sind alle kaputt gegangen und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, deine Begeisterung würde sich in Grenzen halten. Aber gut, es geht um eine Wohnung. Bei dem Gleichnis hier geht es um viel mehr. Es geht um den Herrn Jesus. Es geht um Gott. Und Gott, der Menschen zu Verwaltern macht und ihnen sagt, ihr seid meine Verwalter. Es geht schon bei der Schöpfung los, ja, wo er die Menschen einsetzt, aufzupassen auf die Schöpfung. Ja. Oder jetzt hier bei dem Tempel, da ging es darum, dass Leute aufpassen und darauf achten, dass Leute, die zum Tempel kommen, nicht nur kaufen und verkaufen können, sondern dass sie hören, wie kann ich denn in eine Beziehung mit Gott kommen? Und wie kann ich diese Beziehung mit Gott pflegen? Und es ist oft so, die Verwalter, und das ist die Geschichte der Menschheit, es ist deine und meine Geschichte, die Verwalter, die handeln nicht so, wie der Eigentümer Gott sich das vorstellt. Wir handeln anders, ja, ich tue vieles, was nicht den guten Geboten Gottes entspricht. Ja, in meinen Gedanken, in meinen Worten, Taten. Ja, das ist die Geschichte der Menschheit. Jedes Menschen, dass wir nicht wie Verwalter handeln, sondern für welche, die sich selber als diejenigen sehen, die entscheiden dürfen, als diejenigen, die sagen, wo es lang geht. Ich bin mir am nächsten. Und jetzt ist interessant, dieses Gleichnis dann weiterzulesen. Ja? Man fragt sich zwischendurch, ist nicht dieser Eigentümer, ist der nicht dumm? Jetzt schaut mal, wie der hier handelt. Ja? Der schickt einen Knecht hin, der sagt, gib mir diese Früchte. Dann kommt der nächste Knecht, dann kommt der nächste Knecht. Hallo, vielleicht wäre es doch besser, gleich mal richtig dreinzuschlagen oder das bei der Polizei zu melden oder was weiß ich. Warum so viel Geduld mit diesen Pächtern? Und das zeigt etwas von der Geduld Gottes. Es zeigt etwas, dass Gott immer wieder Propheten geschickt hat. Und wir lesen das auch bei diesem Propheten Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, der hat auch gesagt, wie man in Beziehung mit Gott kommen kann. Und dann wurde er getötet. Ja, nicht, weil er irgendwelche Verbrechen gemacht hat, sondern weil er das Wort Gottes weitergegeben hat. So und so ist das oft passiert, dass Gott Menschen geschickt hat im Lauf der Jahrhunderte, im Lauf der Zeit und Gott immer wieder geredet hat zu Menschen. Und eben auch hier zu diesen Verantwortlichen und sie das einfach nicht angenommen haben. Sie sogar schlimmer werden. Also man sieht hier eine richtige Steigerung im Text. Ja. Am Anfang schicken sie, Vers 3 zum Beispiel, schlagen sie nur, wobei ich das auch schon nicht so schön finde. Und dann aber in Vers 5 wird dann beschrieben, dann töten sie ihn. Und jetzt macht dieser Eigentümer, also Gott, der macht jetzt etwas, wo man sagt, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Schaut mal Vers 6. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Das wird so richtig betont. Dieser Sohn ist geliebt. Ja, und hier geht es um den Herrn Jesus. Und wir sehen das bei seiner Taufe. Wir sehen das bei seiner Verklärung. Wir sehen das hier. Der Herr Jesus ist der geliebte Sohn seines Vaters. Der geliebte Sohn. Und dieser geliebte Sohn kommt in diese Welt. Und die Verantwortlichen, wie sie hier beschrieben werden, die haben wieder diese Absicht. Töten, er darf das nicht sagen, er darf nicht reden. Und so geht es ja dann auch in diesem Gleichnis aus, dass sie sagen, dieser ist der Erbe, Vers 7, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Also die Vorstellung ist sowieso ein bisschen schwierig, dass sie sagen, wir bekommen dann das Erbe. Wahrscheinlich haben sie irgendwie die Vorstellung gehabt, dieser Besitzer, der Eigentümer, vielleicht ist der krank, vielleicht ist der alt geworden, ja. Manche stellen sich Gott auch heute so vor, ja. Vielleicht gab's den mal irgendwie, aber inzwischen macht er nicht mehr so viel. Also, seltsame Vorstellung über Gott. Und hier über den Erben. Und die haben dieses Ziel, wir wollen nicht mehr Verantwortungsträger sein. Wir wollen jetzt alles selber bestimmen. So, und Jesus kündigt hiermit seinen eigenen Tod an. Und das ist die gewaltigste Geschichte der Menschheit überhaupt. Dass dieser Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und da ist ja nicht nur das Ziel zu fragen, was hast du mit der Verantwortung gemacht, sondern da ist ja auch dieses Ziel, dass verlorene Kinder wieder zurückfinden können zu Gott. Da ist ja auch dieses Ziel, dass Menschen die Liebe Gottes annehmen und begreifen. Ja? In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Der Herr Jesus kündigt hier für die Verantwortlichen in Jerusalem, in Israel, auch Gericht an. Ja? In Vers 9 lesen wir das dann. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Ja, und interessanterweise ist es ja dann auch passiert mit der Tempelzerstörung. Ja, der Tempel, wo Leute gedacht haben, da können sie Gott begegnen. Der ist dann im Jahr 70 nach Christus, also nochmal 40 Jahre weiter, ist dann zerstört worden. Ja, das kündigt der Herr Jesus hier also auch schon an. Aber er bleibt nicht dabei bei dieser Ankündigung, sondern er verkündigt den Eckstein. Ja, wir haben angeschaut, Jesus hat das Recht. Jesus hat die Legitimation. Wir haben gesehen, Gott ist geduldig. Und jetzt sehen wir, Jesus ist der Eckstein. Schaut Vers 10. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies geworden. Und es ist wunderbar in seinen Augen. Hier kündigt der Herr Jesus Rettung an. Ja, habt ihr nicht gelesen in der Schrift? Also das ist sowieso, was auffällt. Der Herr Jesus argumentiert viel mit der Bibel und schaut, habt ihr das nicht gelesen? Und der zitiert ausgerechnet aus einem Psalm, der in der Passahzeit, und das war ja etwa die Passahzeit, wo der Herr Jesus hier in Jerusalem war, der in der Passahzeit ganz oft zitiert worden ist. Ja, der wurde dann, als das Passahlamm geschlachtet worden ist und als man dann zusammensaß, wurde dieser Psalm zitiert. Ja, das heißt, das war fast allen, die da gehört haben, war das bekannt, dieser Psalm. Ja, das ist wie wenn du heute fragst, kennst du zu Weihnachten, zitierst Stille Nacht, Heilige Nacht oder so. Ja, viele werden das kennen. Und so war das auch bekannt, was der Herr Jesus hier sagt. Und er sagt also, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Eckstein, das war also die Basis, auf der das ganze Haus, Grundstein, wo das ganze Haus nach ausgerichtet worden ist. Ja, ich habe im Internet so ein Bild gefunden, ja, da haben wir den Eckstein unten und dann wird an diesen Eckstein weitergebaut, eine neue Basis. Ich habe gelesen, Josephus hat das geschrieben, das war ein Schriftsteller des ersten Jahrhunderts, der hat geschrieben, der König Herodes, also der zur Zeit von Jesu Geburt war und der dann ganz viel und seine Nachfolger auch am Tempel gearbeitet haben und erweitert haben, die haben die alten Grundlagen des und die alten Grundsteine des Tempels nicht als Basis genommen, haben neu gebaut und dann ist das ganze Ding, das war relativ kurze Zeit, zusammengekracht. Und dann mussten sie wieder sich neu orientieren, wo war denn damals der Grundstein, wo war damals die Basis für den Bau. So und so ist also ganz entscheidend, auf welcher Basis baut man. So, jetzt ist interessant, Jesus sagt hier, die Bauleute haben den verworfen. Die Experten haben gesagt, ja, diesen Stein, der ist, kann man nicht gebrauchen, der ist sinnlos. Ja, die Experten, die jetzt hier auch mit Jesus im Gespräch waren, die Schriftgelehrten und die Priester und die Ältesten, ja, die haben gesagt, ja, mit Jesus können wir nicht viel anfangen. Und der Herr Jesus drückt jetzt hier praktisch aus, er macht etwas Neues. Er ist der Eckstein. Und er baut jetzt einen Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist. Ja, schaut mal in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Ja? Also die Basis von einem Lebenshaus, die Basis, an wo man sich orientieren kann, das ist Jesus Christus. Und in Epheser 2, Vers 20 bis 22 lesen wir, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, also die Apostel und Propheten waren von Jesus beauftragt, die erste Gemeinde auch aufzubauen, dann in Jerusalem. Ihr seid aufgebaut auf Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ja, das Besondere ist, das sind jetzt keine echten Steine und echten Mauern, dieser Tempel, sondern das sind echte Menschen. Echte Menschen. Menschen, die erkannt haben, Jesus ist mein Fundament. Jesus ist für mich auch gestorben. Jesus ist derjenige, der mir nachgegangen ist, voller Liebe. Jesus ist der geliebte Sohn des Vaters. Und dieser Jesus, der soll mein Lebensfundament sein. Und dann ist man so ein Stein, ein lebendiger Stein von diesem Tempel. Ja, da geht es nicht um besondere Kirchen oder so, sondern es geht um diese Beziehung mit Jesus. Darum geht's. Wir haben das vorhin auch in dem Lied so zum Ausdruck gebracht. Ja, oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Der Name Jesus, der Herr ist und im Englischen heißt es auch, der König ist, der King ist. Das ist die Basis. So, jetzt kann man ja fragen, wie konnte das passieren? Wie konnte dieser neue Tempel, wie kann der gebaut werden? Und das Interessante ist, es liegt nicht an so tollen Menschen wie du und ich. Also wir sind tolle Menschen, klar, aber daran liegt es nicht. Sondern schaut mal in dem Text, warum konnte das werden? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Also Gott hat hier etwas geschenkt. Das, was Menschen nicht hinbekommen durch gute Leistung, durch Anstrengung und so weiter. Und wenn Gott immer schauen würde, wie viel Frucht ist jetzt da und so weiter. Na, der Herr hat es geschenkt. Gott hat etwas geschenkt. Und er ist auch derjenige, der die Frucht gibt. Ich bin so eingestiegen mit meinem Freund, der sich einfach so an der Schlange vorbeigemogelt hat. Aber das Recht dazu hatte. Ein Arzt muss ja auch helfen. Und sonst hätten die Leute bis heute stehen müssen oder so. Der ist gekommen, praktisch, um den Leuten zu helfen. Und Jesus hat das Recht. Und Jesus ist gekommen, um Menschen zu helfen, dir und mir. Und du kannst dich persönlich fragen, ja, ist für mich der Herr Jesus dieser Eckstein, dieser Grundstein, das Fundament, auf den ich gebaut habe. Und wenn nicht, kannst du auch gerne Leute von der Gemeinde hier ansprechen. Oder, was ich auch empfehlen kann, wir haben es gehört, nächsten Freitag, 17 Uhr, ist hier der Kurs Christsein entdecken. Und da wollen wir auch uns mit dem Markus-Evangelium beschäftigen, aber für Leute, die das vielleicht zum ersten Mal lesen. Also herzliche Einladung nochmal zu Freitag 17 Uhr. Und wir wollen jetzt miteinander ein Lied singen, wo das Thema auch zum Ausdruck kommt. Christ alone, Cornerstone. Der Herr Jesus ist der Eckstein, er allein. Amen.